Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich bin total begeistert, dass bei diesem tollen Wetter so viele gekommen sind und sich auch für diese Thematik interessieren. Und ich habe schon von dem einen oder anderen gehört, dass auch einige betroffene Glaukom-Patienten hier versammelt sind. Und wir sehen das auch als eine Art Verpflichtung an, dass man diese Forschung, die manchmal auf einem sehr komplizierten Level erfolgt, auch einfach mal runterbricht und ja einfach mal zur Sache kommt und sagt, was ist denn jetzt der aktuelle Stand der Forschung oder wie bringt uns unsere Forschung überhaupt voran, um das Glaukom einfach besser zu verstehen. Ich habe heute den Vortrag betitelt Matrix Under Pressure. Vielleicht hat mich meine Vorliebe auch zu der Band Queen so ein bisschen dazu inspiriert, Under Pressure. Und es geht um Veränderungen der Zellumgebung beim Glaukom. Und zunächst würde ich ganz kurz einmal runterbrechen, was eigentlich meine aktuellen Forschungsprojekte sind. Man muss ganz klar sagen, ich arbeite in der Grundlagenforschung. Das heißt, ich bin also keine Medizinerin, sondern ich bin Biologin, Neurobiologin und arbeite aber natürlich an Grundlagen des Nervensystems im Allgemeinen. Und das sind natürlich Grundlagen, die ganz, ganz wichtig sind, um auch die biomedizinische Forschung irgendwann voranzutreiben. Nur basierend auf diese Grundlagen kann Forschung sich auch weiterentwickeln. Ja. Und mein Fokus liegt hier vor allem auf die Entwicklung von sensorischen Systemen. Ich erforsche unter anderem das Hörsystem, auf das möchte ich heute nicht eingehen, aber auch eben das System der visuellen Wahrnehmung, also das Auge und natürlich sowohl auditorisches, also Hörsystem, als auch das visuelle System sind natürlich Systeme, deren Input, also dessen Information Verarbeitung eben über das Gehirn, das zentrale Nervensystem erfolgt. Und diese drei, sagen wir mal, Systeme liegen in meinem Forschungsgebiet und heute möchte ich für Sie einmal erläutern, was die Forschung zu dem visuellen System speziell, was mich zu der Erforschung des Glaukoms treibt. Das Glaukom ist eben auch vielen als grüner Star bekannt. Es handelt sich um eine Augenerkrankung und wir brechen das jetzt mal runter. Eine von 100 Personen ist eben von dieser Erkrankung betroffen. Und das sind sehr, sehr viele Betroffene und viele entwickeln eben deutliche Einschränkungen im Sehvermögen und unbehandelt oder eben zu spät erkannt, kann diese Erkrankung eben auch zur Erblindung führen. Weltweit sind mehr als 65 Millionen Menschen betroffen. In Deutschland sind es ca. 1 Million Menschen und damit stellt das Glaukom die zweithäufigste Erblindungsursache weltweit dar. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass jeder zweite Glaukompatient eben nicht weiß, dass er überhaupt ein Glaukom hat. Und lange Zeit verläuft dieses Glaukom unbemerkt, da häufig auch schmerzfrei. Ja? Das heißt, erst wenn es deutliche Einschränkungen gibt im Sehfeld, im Sehvermögen, gehen viele Patienten dann zum Arzt, lassen sich behandeln. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass wir eben erst spät Therapien einsetzen können, wenn im Prinzip schon, sagen wir mal, das Kind im Brunnen gefallen ist. Ja. Wie äußert sich ein Glaukom? Um das einfach mal so zu visualisieren. Mit zunehmendem Krankheitsverlauf kommt es nach und nach immer zu mehr Sehfeldeinschränkungen. Ja. Wir haben hier eine junge Frau, die auf dem rechten Fahrbahnrand einen Reifen wechselt. Hier vorne ist das Warndreieck aufgestellt und man kann sich wirklich vorstellen, das ist nicht so, oft wird von Tunnelblick gesprochen, dass man im Prinzip einen schwarzen Rand um sein Bild hat. Nein, das ist ja nicht der Fall. Ja? Sondern das Gehirn kompensiert Sehfeldausfälle bis zu einem gewissen Grad. Das Gehirn versucht, viele Dinge noch zu überspielen, sodass sie unbemerkt erstmal verlaufen. Aber dann mit zunehmendem Krankheitsverlauf, hier im mittleren Krankheitsverlauf, sieht man schon deutliche Einschränkungen. Die Person ist ja nur noch schemenhaft zu erkennen. Wir haben auch ein deutlich verschwommenes Feld und zusätzlich im weiteren Krankheitsverlauf, also wenn unbehandelt, führt dies natürlich dazu, dass diese Sehfeldausfälle immer mehr zunehmen und dass diese Frau jetzt hier in diesem Beispielbild einfach gar nicht mehr wahrgenommen wird im schlimmsten Fall. Ja. Und man muss sich wirklich vorstellen, dass häufig bei Diagnose bereits ca. 50% der sogenannten Netzhautzellen abgestorben sind. Die sind verloren gegangen. Ja. Das heißt, die Hälfte der Zellen, die für diese visuelle Informationsverarbeitung zuständig sind, die sind einfach nicht mehr da. Ja. Und wir wissen, das zentrale Nervensystem beziehungsweise auch die Netzhaut als Teil des Gehirns und Teil des zentralen Nervensystems hat eben einfach im Erwachsenen kein Regenerationsvermögen mehr. Das heißt, wir haben, wenn Zellen verloren gehen, eben keine Möglichkeit, diese Zellen wieder zum Leben zu erwecken. Was ist das Glaukom? Das ist eine Erkrankung der Netzhaut, der sogenannten Retina. Und hier kommt es speziell zu irreversiblen Schädigungen des Sehnervens und der Retinazellen. Und das sieht man hier auch nochmal in dieser Schemaabbildung recht schön, hier in Gelb dargestellt. Man kann also hier innenliegend die Netzhaut, die Retina sehen, wie sie dem Augapfel anliegt. Hier vorne würde im Prinzip die visuelle Information über die Linse auf die Retina übertragen. Und die Netzhaut mit den beinhalteten Sehsinneszellen, die gibt dann die visuelle Information an den Sehnerven weiter, an das Gehirn. Und dann im Gehirn entsteht dann das visuelle Bild, so wie wir es kennen. Ja. Wird dieser Sehnerv und die Zellen innerhalb der Retina jetzt geschädigt, kommt es zu Übertragungsstörungen. Ja. Das heißt, das Gehirn bekommt einfach nicht mehr genug Informationen, um ein korrektes Bild wahrzunehmen. Ja. Und das heißt, das folgt eben, dass es dann zu diesen bekannten Sehfeldausfällen kommt. Was sind die Risikofaktoren für das Glaukom? Natürlich ein hohes Lebensalter, das ist bei vielen Erkrankungen ja leider der Fall, aber auch Risikofaktoren wie das Rauchen. Ja. Rauchen erhöht das Risiko zu erblinden. Glaukomerkrankungen in der Familie, also es gibt auch genetische Formen. Ja. Das heißt, man sollte sich da auch immer so in der Familie mal informieren, wenn schon mal ein Glaukom aufgetaucht ist, hat man potenziell auch das als Risikofaktor. Das muss nicht sein, das kann sein, das muss man immer individuell klären, ja, am besten mit einem Augenarzt natürlich. Und natürlich ein weiterer Risikofaktor sind Durchblutungsstörungen. Das sind sogenannte Ischämien. Und brechen wir es mal runter, was sind das? Das sind Durchblutungsstörungen im Auge, die dazu führen, dass der Sehnerv beispielsweise nicht mehr richtig durchblutet wird. Das Gewebe stirbt dann irgendwann ab, die Sehnervenfasern sterben ab und es kommt zu diesen bekannten Übertragungsstörungen. Und man kann sich das vorstellen wie ein Herzinfarkt im Auge. Ja? Ein weiterer Risikofaktor ist ein erhöhter Augeninnendruck. Und da muss man wirklich sagen, dass nahezu 50% aller Glaukompatienten einen erhöhten Augeninnendruck haben und häufig eben über diesen erhöhten Augeninnendruck diese Erkrankung diagnostiziert wird. Einschränkung ist, und das habe ich hier vorne auch gerade schon gehört, es gibt auch spezielle Fälle, wo es eben nicht zu einem erhöhten Augeninnendruck kommt. Das sind dann eher vermutet, man immunologische Faktoren, also das Immunsystem, was die Zellen dann angreift. Ja. Aber ich möchte mich heute eher auf den erhöhten Augeninnendruck konzentrieren, weil das ist also ein sehr bekannter Risikofaktor, wobei man auch da sagen muss, dass die genauen Ursachen für diese Erhöhung einfach immer noch nicht genau verstanden sind. Und ich versuche das jetzt mal runterzubrechen, was eben passiert bei diesem erhöhten Augeninnendruck. Man sieht hier eben nochmal diese bekannte Schemaabbildung von dem Auge mit der innenliegenden Retina und den Sehnerven. Und wir haben hier im Auge ein bestimmtes System. Und dieses System sorgt dafür, dass hier vorne Kammerwasser gebildet wird. Das ist im Prinzip Wasser, was das Auge füllt. Ja? Und das ist eigentlich immer so, dass dieses Kammerwasser hier in diesem Bereich, das ist der sogenannte Ziliarkörper, produziert wird. Und dann wird dieses Wasser gebildet hier in dem Auge und fließt hier von der hinteren Augenkammer in die vordere Augenkammer. Und hier vorne, wo ich dieses Kreuz eingezeichnet habe, dieser Bereich beinhaltet einen sogenannten Abfluss. Und dieser Abfluss ist der sogenannte Schlemmkanal. Und über diesen Kanal wird das Kammerwasser sehr reguliert dem Blutsystem zugeführt. Das wird also quasi dann ausgetauscht. Ja? Hier wird dann vorne wieder neues Kammerwasser gebildet und hier hinten fließt das alte Kammerwasser ab. Und dieses System ist im Idealfall immer in einem bestimmten Gleichgewicht. Ja? Das ist aber nicht immer gegeben, dieses Gleichgewicht. Und da fängt nämlich das Problem an. Es kommt zu einer Produktion des Kammerwassers. Der Druck im Auge nimmt zu. Das Kammerwasser versucht abzufließen über diesen Kanal, also ähnlich wie ja, verstopfter Abfluss. Der ist aber dicht. Da geht nichts mehr durch. Ja? Und das heißt, der Augeninnendruck nimmt immer mehr zu und führt dazu, dass hier die sensible Netzhaut, die Retina, mit ihren Nervenzellen immer mehr geschädigt wird. Ja? Die sterben. Und auch die Fortsätze, die diese Nervenzellen bilden, die den Sehnerven bilden, also unser Informationsübertragungsorgan, sage ich jetzt mal, unser Kabel zum Gehirn, das wird ebenfalls auch geschädigt. Ja. Wie sieht so eine Schädigung aus? Wir haben hier unten mal ein Bild, eine Schemaabbildung, und hier sieht man wieder die Netzhaut. Und in dieser Netzhaut sieht man hier diese blauen kleinen Knobel, sage ich jetzt mal. Das sind unsere Neurone, unsere Nervenzellen. Und diese Nervenzellen sind eben wichtig, um die visuelle Information von der Netzhaut über diese feinen Verbindungen, über diese feinen Fortsätze, über den Sehnerv hier Richtung Gehirn zu leiten. Also das heißt, hier unten geht es dann Richtung Gehirn. Man sieht hier die in Gelb gekennzeichnet. Wir haben relativ viele Fasern. Wir haben hier auch Blutversorgung. Ja, und so sieht es eben im Gesunden aus. Aber bei einem Glaukompatienten kann das ganz anders aussehen. Da hat man eben weniger von diesen Zellen und viel weniger von diesen gelben Fasern. Das heißt, der Sehnerv, der wird immer dünner und von immer weniger Übertragungsfasern durchzogen. Ja? Und das führt dazu, dass es hier auch zu so einer Einstülpung kommt. Und das kann beim Augenarzt relativ einfach über eine sogenannte Funduskopie, sagt man dazu, beobachtet werden. Was macht der Arzt dann? Der guckt mit einer Lampe in das Auge rein, leuchtet da rein und dann sieht er sowas. Ja? Und im Idealfall hat er so ein Bild. Das heißt, wir haben hier in Rot, das ist dann die Netzhaut, also die Retina. Wir haben hier in Rot diese Stränge, das sind dann die Blutgefäße, die die Netzhaut auch versorgen mit Sauerstoff. Und hier im Mittleren, dieser helle Punkt, das ist genau das, was ich Ihnen hier unten gezeigt habe. Das ist der Sehnerv-Austrittspunkt, der blinde Fleck, sagen wir auch dazu. Weil hier sind keine Sehsinneszellen, sondern nur noch diese Drähte, die aus dem Auge austreten und den Sehnerv bilden. Und ja, so sieht es eben im Gesunden aus, aber bei einem Glaukompatienten kann es unter Umständen auch so aussehen. Das heißt, es kommt zu so einer Art Ausstülpung des optischen Nervens und das ist ein typisches Diagnosemerkmal, dass der Sehnerv geschädigt ist.
Sieht der Augenarzt das helle Bild auch auf seinem Gerät?
Ja, also der kann im Prinzip dann auf dem Monitor das auch nochmal sichtbar machen. Also im Rahmen der Funduskopie kann man sowas dann sehen. Es kommt immer auf den Grad der Erkrankung auch an. Ja? Wenn nur ein paar Fasern abgestorben sind, ist das vielleicht noch nicht so ausgeprägt. Da sind viele Diagnosen, die zusammen auch eine Rolle spielen. Ja? Also oft reicht eine einzelne Diagnose auch nicht aus.
Kann der Abfluss denn nicht geöffnet werden?
Da komme ich jetzt zu. Das ist eine sehr gute Frage. Okay. Ich komme jetzt mal zu den aktuellen Therapieansätzen. Und in der Regel ist es so, dass man den Augeninnendruck senken möchte. Das heißt, in diesem System, in diesem Abfluss, will man quasi den Abfluss wieder frei bekommen. Ja, das kann man natürlich über diese Augentropfen machen. Es gibt da ganz, ganz viele unterschiedliche Therapiemöglichkeiten. Also, das heißt, ein Beispiel wäre zum Beispiel das Latanoprost, was auch sehr häufig eingesetzt wird. Das ist aber jetzt nur ein Beispiel. Damit kann man diese Abflussstörung teilweise wieder beheben und der Kammerwinkel, also im Prinzip dieser Abfluss, wird quasi wieder frei und man kann dadurch den Augendruck senken. Jetzt ist es aber so, dass da eine ganze Palette auch auf dem Markt ist an Medikamenten und die sind in der Regel aber da, um eine rein symptomatische Behandlung zu gewährleisten. Das heißt, oft ist es auch so, dass Patienten mit bestimmten Augentropfen behandelt werden, aber das das eben nicht dazu führt, dass sie langfristig auch davon profitieren. Das heißt, es kann auch sein, dass man über eine längere Zeit behandelt, aber dann auf ein anderes Medikament wechseln muss, weil das eine Medikament nicht mehr anschlägt. Und es ist quasi so ein, teilweise haben da mit Sicherheit auch vielleicht einige schon mit Erfahrung gemacht, manche Medikamente schlagen vielleicht auch nicht an oder haben starke Nebenwirkungen wie Augenbrennen und so weiter. Ja, Latanoprost ist zum Beispiel auch dafür bekannt, das Haarwachstum zu stimulieren. Man kriegt dann ja zwar lange Wimpern, aber ja, ich weiß nicht, wie wieder die Erfahrungen sind. Ja, aber da gibt es also im Prinzip ja verschiedene Ansatzpunkte, wie man über Augentropfen den Druck senken kann, aber eben auch eine rein symptomatische Behandlung. Das Fortschreiten des Glaukoms wird meistens nur verlangsamt. Die eigentliche Ursache wird aber nicht wirklich behoben. Und oft wird das Glaukom eben nicht aufgehalten. Und da setzen wir jetzt an. Wir wollen jetzt das, über unsere Forschung verstehen, wie kann ich eingreifen, um eben nicht nur das Glaukom zu verlangsamen, sondern im besten Fall schon vorzeitig einzugreifen, dass es gar nicht erst zu der Erkrankung kommt. Ja, das wäre ja der ideale Weg. Ja. Das ist die extrazelluläre Matrix, auf die ich auch noch zu sprechen komme. In diesem Bereich des sogenannten Kammerwinkels, also da, wo dieser Abfluss ist, man kann sich das vielleicht besser vorstellen wie so eine Art Kaffeefilter. Also ist jetzt ein bisschen runtergebrochen, aber das ist quasi ein dichtes Netzwerk von verschiedenen Eiweißstoffen, die miteinander verknüpft sind. Die bilden dann quasi so eine Art Netz. Und dieses Netz ist unterschiedlich dicht. Ja, das heißt, auch dieser Kaffeefilter, der ist halt dann, hat dicke Poren oder eher durchlässigere Poren. Und im Idealfall sind die Poren so aufgebaut, dass der Durchfluss immer okay ist. Aber diese, runtergebrochen auf diese Proteine, bedeutet das, die können aber auch so stark vernetzt sein, dass es eben zu diesen Abflussstörungen kommt. Und das ist auch ein Punkt, den wir dann in Zukunft verstehen wollen. Und da sind auch aktuell einige Forschungsdaten vorhanden, die beschreiben, wie sich im Prinzip dieser Abfluss verändert und immer dichter wird, voll mit diesen Proteinen, auf die ich auch gleich noch zu sprechen komme, Eiweißstoffe, die quasi diese Vernetzung einfach so stark ausprägen, dass der Durchfluss gehemmt wird.
Wenn die den produzieren, die Proteine?
Im Gewebe teilweise auch selber. Ja, auch selber.
Mhm. Und das Stichwort Operation, was heißt das?
Genau, da würde ich auch noch mal drauf eingehen. Die Frage kam jetzt gerade. Da gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, mit einem Laser einzugreifen. Also da gibt es eben auch die Möglichkeiten im Rahmen, das nennt sich Trabekelmaschenwerk. Das ist im Prinzip dieses Filtersystem, was verstopft ist. Und man kann auch mit dem Laser das bearbeiten. Und es kommt da zu Veränderungen auch wieder des Immunsystems auch unter anderem. Also bestimmte Zellen, die dann wieder aktiviert werden und die auch dazu beitragen, dass es im Prinzip wieder frei wird, dass der Abfluss wieder frei wird.
Okay.
Ja. Ja, ja, das kann stimuliert werden. Man muss sagen, auch ohne, dass das Trabekelmaschenwerk wieder zerstört wird. Also das sind auch Möglichkeiten, aber die sind natürlich auch immer nicht langfristig, ja, häufig. Ja, das kann also auch, weil das sind ja im Prinzip Umstrukturierungen, die im lebendigen Organismus immer im Gange sind. Das kann also, das muss man,
vorübergehend wahrscheinlich,
das kann auch nur mal vorübergehend sein. Und aber es kommt auch immer so ein bisschen auf die Ursachen des Glaukoms an. Also dieser Augeninnendruck, der kann natürlich auch immer so ein bisschen auch davon abhängig sein, wie viel Kammerwasser auch produziert wird. Das wäre im Prinzip der andere Weg. Der Kammerfluss ist okay, aber es wird vielleicht auch mehr Kammerwasser produziert. Man muss immer so wirklich individuell von Fall zu Fall schauen, wo die eigentliche Ursache liegt. Und ich glaube, das ist wirklich so das Schwerste, das rauszubekommen. Und das liegt aber ganz klar in Händen des betreuenden Arztes. Und aufgrund dieser verschiedenen Forschungsdaten, darauf beruht, dass man im Prinzip bei vielen Patienten einen erhöhten Augeninnendruck hat, dass aber eben nicht ganz klar ist, ob der auch grundsätzlich durch die Senkung dazu führt, dass die Senkung dazu führt, dass auch die Retinazellen geschützt werden, stellt sich natürlich auch für uns die Frage, was sind denn die eigentlichen Ursachen des Glaukoms? Und Ziel unserer Forschung ist es eben, die Glaukomentstehung vor allen Dingen zu untersuchen und zu verstehen. Wir wollen also verstehen, wie es zum Glaukom kommt, warum Retinazellen verloren gehen, warum der Sehnerv geschädigt wird und wie sich im besten Fall eben ein Glaukomschaden verhindern lässt. Und dafür brauchen wir in der Forschung, und das ist jetzt ein aktuelles Forschungsprojekt, was ich vorstelle, wir brauchen in der Forschung Modellsysteme. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren ein Modellsystem entwickelt, auch im Rahmen meiner Doktorarbeit. Das ist ein Glaukommodell. Und bei diesem Glaukommodell, Mausmodell, ist es so, dass wir im Vergleich zu normalen Kontrolltieren in diesem Glaukommodell eine Erhöhung des Augeninnendrucks messbar war, nachweisen können. Das heißt, hier ist der Augeninnendruck aufgetragen, hier ein mmHg, und wir sehen hier unterschiedliche Lebenswochen, 6., 7., 8. Lebenswoche, und irgendwann geht dann in diesem Modell der Druck hoch. Das ist ein genetisch verändertes Modell, und wir wissen bis jetzt noch nicht, warum dieses Modell das entwickelt. Da sind wir bei. Wir haben jetzt aber angefangen, dieses Modell zu charakterisieren, weil wir denken, dass wir in diesem Modell Antworten kriegen können auf unsere Fragen. Und man sieht relativ klar, dass in dem Modell auch erst ab einem bestimmten Alter der Augeninnendruck steigt im Vergleich zu normalen, gesunden Kontrolltieren. Und das ist eigentlich einfach schön zu sehen, dass wir haben uns ja gerade daran erinnert, gerade im Alter, das Alter ist ein Risikofaktor für die Erkrankung, und in diesem Modellsystem ist es eben auch so, dass am Anfang noch der Druck normal ist im Vergleich zu den Kontrollen, also hier sehen wir einen ähnlichen Druckverlauf, aber ab einem gewissen Alter steigt der Druck nach und nach an. Ja? Das heißt, wir glauben, dass es ein sehr, sehr gutes Modell ist, um den Augeninnendruck und auch die entsprechenden Folgeschäden in diesem Modell genauer zu untersuchen, auch altersabhängig. Und was wir jetzt gemacht haben, ist als erstes, wir haben uns die Frage gestellt, ob in diesem Modellsystem, ob diese Druckerhöhung langfristig auch dazu führt, dass der Sehnerv geschädigt wird. Und was wir gemacht haben, wir haben sogenannte Sehnervschnitte, Gewebeschnitte angefertigt, von Kontrollgeweben und vom Glaukommodell. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Kontrolle. Wir sehen hier Sehnerv angeschnitten, den Sehnerv angeschnitten. Und man muss sich das vorstellen, der Sehnerv ist ja, sag ich mal, wie eine lange Struktur. Und wir haben in der Richtung geschnitten, quasi Salamitechnik. Ja? Das heißt, diese Sehnervfasern, die werden der Länge nach angeschnitten, quer angeschnitten. Und man guckt dann direkt auf diese Nervenfaser, die hat hier so ein bisschen so eine gepunktete weißliche Struktur. Hier, das sind elektronenmikroskopische Aufnahmen. Das heißt, wir reden hier wirklich von wenigen Mikrometern Auflösung. Ja, das ist ein bestimmtes Mikroskopverfahren, wo man wirklich im Detail sich einzelne Nervenzellen im Gewebe anschauen kann. Und man sieht relativ gut, dass diese Nervenfasern hier von einer sogenannten Myelinscheide umgeben werden. Was ist das Myelin? Das Myelin muss man sich vorstellen, das ist eigentlich eine sehr fettreiche Substanz, ein fettreiches Eiweiß oder Protein, was schichtartig diese Nervenfaser umwickelt, ähnlich wie so ein Wrap. Ja? Und dieses Myelin selber hat nichts anderes als Funktion, dass es diese Nervenfaser isoliert, mehr oder weniger. Das heißt, wie bei so einem Elektrokabel haben wir eine Isolierschicht drumherum, ja, und das ist im Prinzip unser Myelin. Und das gewährleistet, dass diese Nervenfaser die visuelle Information von der Netzhaut in das Gehirn ununterbrochen weiterleiten kann, ungestört, genau. Und hier im Glaukommodell gucken wir uns jetzt mal an, wie das da aussieht. Da sieht es nämlich ganz anders aus. Und das ist auch wirklich gut zu erkennen. Und zwar sieht man hier, dass es hier diese Myelinscheiden auch gibt, aber insgesamt ist das total aufgeschwemmt. Und was man noch sieht, hier wo dieser kleine Stern jeweils ist, sieht man, dass diese Struktur, wie sie in der Kontrolle sichtbar ist, diese Nervenfaser, gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, an der Stelle sind Nervenfasern schon abgestorben. Ne? Und das Myelin ist aufgequollen, aufgedunsen, es ist insgesamt auch dünner und einfach nicht mehr so straff gewickelt. Ja? Und das führt natürlich dazu, dass die Übertragungsstörung eben ausgeprägter ist. Und sagt uns natürlich, dass diese Nervenfasern immer mehr absterben. Ich würde einmal nochmal auf den Vergleich der Kontrolle und dem Glaukom im nächsten eingehen, weil diese Sehnervenfasern, die kann man nämlich dann auch längs anschneiden. Und hier habe ich das ist so eine genannte immunhistologische Färbung, sagen wir dazu. Das heißt, man kann das Gewebe mit bestimmten Antikörpern behandeln und diese Antikörper haben ein bestimmtes Fluorochrom gekoppelt. Das heißt nichts anderes, alles was jetzt hier rot ist, das ist ein bestimmtes Protein, was wir nachweisen können über diese Technik. Und das ist jetzt in dem Fall das sogenannte Neurofilament. Also das markiert vor allem diese Fasern. Ja? Und diese Fasern, wie man hier sieht, sind relativ dicht gepackt. Diese blauen Punkte, das sind andere Zellen. Die interessieren uns jetzt erstmal nicht. Aber dieses Rote, das wirkt wie gekämmt. Und das sind alles unsere Nervenfasern, die im Sehnerven vorliegen. Und da ist eben dieses Protein angereichert, wodurch man eben die Struktur des Sehnervens besser klar machen kann. Und wenn wir jetzt das Glaukomgewebe uns anschauen, da sieht man relativ klar, also viel weniger Fasern, lückenhaft, genau. Und man hat einfach wirklich hier sofort den Eindruck, dass die Sehnerven einfach nicht so dicht gepackt sind. Ja, und das gibt uns auch wieder einen Hinweis darauf, dass eine Schädigung stattgefunden hat. Und man kann eben, was wir immer in der Regel machen, ist, dass wir solche Färbungen durchführen für bestimmte Proteine, um eine Schädigung nachzuweisen, ja oder nein. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Intensität dieser Färbung statistisch analysiert, mittels statistischer Analysen und kommen auch hier zu dem Ergebnis, dass in dem Glaukomgewebe im Vergleich zum Kontrollgewebe eine deutlich geringere Sehnerv-Färbeintensität vorhanden ist. Jetzt als nächstes, wir haben jetzt gezeigt in diesem Modell, dass es zu einer Schädigung des Sehnervens kommt. Ja? Die dünnen Myelinscheiden, der Verlust von Fasern, aber auch einfach diese deutliche Ausdünnung. Und was wir als nächstes gefragt haben ist, sind die Retinazellen denn eben auch in diesem Modell betroffen? Und tatsächlich ist es so, dass man von der Netzhaut ebenfalls Aufnahmen machen kann, mikroskopische Aufnahmen. Man kann diese Nervenzellen, die für die Verarbeitung der visuellen Informationen wichtig sind und die auch beim Glaukom geschädigt werden, spezifisch mit Markern nachweisen. Und man sieht hier in der Kontrolle sind einige von diesen Nervenzellen vorhanden, im Glaukomgewebe aber deutlich reduziert. Und das kann man auch so machen, indem man nochmal von unten quasi drauf guckt. Hier sieht man wieder die Kontrolle und hier das Glaukom. Und wenn man dann diese Zellen auszählt, kann man ganz klar sehen, dass wir in dem Glaukom-Modell eine deutlich signifikante Reduktion der Nervenzellen haben. Das heißt, wir konnten zeigen, dass diese Druckerhöhung in dem Modell langfristig dazu führt, dass a. eine Sehnervschädigung auftritt und b. natürlich auch Retinazellen verloren gehen, also absterben. So. Ein Modell ist natürlich nur so lange gut, es muss für Therapien geeignet sein. Weil langfristig wollen wir jetzt nicht nur dieses Modell beschreiben und sagen, hier, das hat eine Augeninnendruckerhöhung ab einem gewissen Alter. Wir haben Schädigungen des Sehnervens, so wie es beim Glaukom üblich ist und auch einen Verlust von diesen bestimmten Nervenzellen. Das Ganze muss ja auch für was gut sein. Und um diese Modelle weiter voranzutreiben, haben wir uns überlegt, ob dieses Modell auch grundsätzlich dazu geeignet ist, Therapieansätze zu prüfen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, Sie können sich noch daran erinnern, das ist die gleiche Abbildung wie gerade, wir haben in dem Glaukommodell eine Druckerhöhung ab einem gewissen Alter im Vergleich zur Kontrollsituation. Jetzt haben wir uns aber gedacht, wir geben diesem Modell ein Standardmedikament, was aktuell auch als Therapie eingesetzt wird. In dem Fall, das ist das Latanoprost. Und Wir verabreichen diese Augentropfen im Rahmen dieser Therapiestudie genau ab dem Zeitpunkt, wo dieser Druck das erste Mal detektierbar ist. Und was passiert, und wir folgen der roten Linie jetzt hier, nach Gabe der Augentropfen sinkt der Augeninnendruck auf ein zu kontrollen normalen Niveau ab. Ja, das ist also quasi mit dem Augeninnendruck der Kontrollen vergleichbar. Und das zeigt uns ganz klar, dass dieses Medikament eben auch im Tiermodell, also quasi in diesem Glaukommodell, wirkt. Und das macht natürlich das Modell weiterhin attraktiv, um neue Medikamente zu testen, um auch bereits vorhandene weiter zu testen, auch auf Langzeitniveau, wie Zellen verändert werden, zum Beispiel nach Behandlung. Und wir denken, dass das wirklich ein sehr, sehr schönes Modell ist, um langfristig einfach deutlich mehr über das Glaukom zu verstehen. Jetzt habe ich aber einen Folgepunkt. Die Therapie ist ja nur so lange gut, wir können den Druck senken. Führt die Drucksenkung denn jetzt aber auch in dem Modell tatsächlich dazu, dass diese Nervenzellen erhalten bleiben? Weil das wollen wir ja im Endeffekt. Drucksenkung ist gut und schön, aber wir haben ja schon gehört, bei vielen Patienten ist es ja so, Drucksenkung, Nervenzellen sterben trotzdem weiter ab. Deswegen haben wir uns jetzt in Folge die Frage gestellt, ob die Therapie auch dazu führt, dass in diesem Modell weniger von diesen Nervenzellen absterben. Und wir sehen einfach mal einen Vergleich. Hier das Glaukommodell unbehandelt. Ganz viele schwarze Lücken. Da waren irgendwann mal Zellen. Hier nach Therapie sehen wir, dass diese Lücken deutlich kleiner sind. Und wir können das auch quantifizieren und auswerten und haben wirklich festgestellt, dass dort deutlich weniger Nervenzellen absterben. Die Frage ist jetzt, wir haben ja diese verschiedenen Fragen beleuchtet. Jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen Punkt meines heutigen Vortrages, weil wir haben jetzt dieses Modell, was wir entwickelt haben über lange Zeit, was wir charakterisiert haben. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, welche eigentlichen Faktoren spielen beim Glaukom wirklich eine Rolle, ja, auf molekularem Level. Und hier ist es so, dass ich mich hier in meiner Forschung vor allem auf die extrazelluläre Matrix stütze. Und die Matrix hat nichts mit dem bekannten Film Die Matrix zu tun, um das schon mal vorwegzunehmen, sondern die Matrix, kurz EZM, ist, sagen wir mal, so eine Art Proteindschungel. Ja? Das heißt, das ist Protein oder Eiweiß, was um die Zellen herum liegt. Diese Zellen liegen quasi in extrazelluläre Matrix gebettet. Und Zellen, also auch die Nervenzellen, selber bilden eben diese extrazelluläre Matrix und geben die dann in die Umgebung ab. Und man kann sich das so vorstellen, es sind ganz, ganz viele verschiedene Moleküle. Die haben sehr, sehr unterschiedliche Namen. Ein Molekül ist zum Beispiel das Tenascin C. Ja? Und das ist ein stark verzuckertes Protein, was auch im Fokus unserer Forschung ist. Und man weiß, dass diese verschiedenen extrazellulären Matrixmoleküle eine Rolle spielen beim Überleben und auch beim Absterben von Nervenzellen. Und jetzt ist unsere Frage, wie steuert die extrazelluläre Matrix, also die Zellumgebung, wie hat die einen Einfluss auf das Sterben oder das Überleben der Zellen im Glaukommodell? Ne? Die extrazelluläre Matrix ist vielleicht vielen schon mal bekannt. Hyaluron, Antifaltencreme. Ich bin jetzt 37, muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Also Hyaluron ist ja beispielsweise sehr dafür bekannt, dass es viel Wasser nachzieht und dass es im Prinzip aufpolstern soll. Also jeder kennt extrazelluläre Matrix, ja, oder auch das Kollagen. Und also es gibt verschiedene Beispiele. Ja. Also die Matrix ist eigentlich jedem bekannt. Vielleicht wusste man es einfach noch nicht so oder hat sich nicht weiter Gedanken dazu gemacht. Aber eben, wir wissen aus Studien des zentralen Nervensystems, also aus dem Gehirn, dass diese Matrixproteine und ihre Verbindung auch zueinander, dieses Netzwerk, einen sehr starken Einfluss auf das Überleben oder auch auf das Sterben von Nervenzellen haben kann. Nur hat das vorher keiner im Glaukom untersucht und das ist mein Fokus. Ich möchte gerne verstehen, wie sich die Zellumgebung auf diese Nervenzellen verhält und auswirkt, weil beruhend darauf kann man natürlich neue Ansatzpunkte für Therapien entwickeln. Und da kommen wir jetzt zu der Grundlagenforschung wieder zurück. Ja. In einer aktuellen Studie in Zusammenarbeit mit einer Doktorandin, die Frau Susanne Wiemann, die ist da sehr, sehr engagiert, dieses Modell auch mit mir weiter zu charakterisieren, haben wir verschiedene Untersuchungen durchgeführt zu Veränderungen der sogenannten Zellumgebung oder extrazellulären Matrix. Das heißt, die Frage ist, grundsätzlich ist es ja so, der Augeninnendruck ist ein Risikofaktor beim Glaukom. Und was wir jetzt in unserem Modell, in diesem Glaukom-Modell untersuchen, ist, wie sich diese Zusammensetzung der EZM verändert im Vergleich zu normalem Gewebe, zu gesundem Gewebe. Nur das gibt uns, diese Vergleiche, die geben uns einen Aufschluss darüber, ob bestimmte Proteine möglicherweise relevant sein können beim Absterben oder beim Überleben von Nervenzellen. Ja? Und was wir gefunden haben in diesem Glaukom-Modell, ist, dass es da zu einem veränderten Proteinmix kommt in Augeninnendruck geschädigten Gewebe. Und hier konnte vor allem das Tenascin C, das ist also ein bestimmtes extrazelluläres Matrixprotein, hier in einem Glaukom-Modell deutlich verstärkt nachgewiesen werden. Ja? Das heißt, wir haben hier also eine deutlich intensivere Färbung und wir sehen hier im Blau sind die Zellen nachgewiesen, die Nervenzellen, die beim Glaukom auch absterben. Das heißt, wir sehen, dass genau diese Zellen von dieser Matrix eingebettet werden. Jetzt wissen wir natürlich nicht, die Matrix, in dem Fall Tenascin C, ist die gut für diese Zellen? Nach Verletzungen wird ja sehr, sehr viel von dieser Matrix gebildet. Im Normalzustand, in der Kontrolle, im Gesunden spielt die kaum eine Rolle, kaum vorhanden, ja, nur ganz leicht. Aber hier im Glaukom-Modell deutlich verstärkt. Und wir haben uns natürlich die Frage jetzt gestellt, hat das grundsätzlich erstmal einen positiven Einfluss auf das Überleben der Zellen oder einen negativen Einfluss? Und was wir jetzt zukünftig machen wollen, ist eben auch sogenannte Knockout-Modelle zu untersuchen. Das heißt, es sind transgene Modelle, in denen das Tenascin C nicht vorhanden ist. Und wir schauen dann durch Druckerhöhung, ob im Glaukom, also ob diese Modelle entsprechend auch eine stärkere Schädigung aufweisen oder nicht. Also wir wollen rauskriegen, ob das Tenascin gut ist für die Nervenzellen oder eben schlecht ist. Dass es im schlimmsten Fall sogar zum Sterben dieser Zellen beiträgt. Das wollen wir natürlich nicht, aber wir müssen Verständnis dafür entwickeln. Und das ist eben die Grundlagenforschung. Eine andere Geschichte, auf die ich ganz gerne eingehen möchte, ist, ich habe gerade schon neben diesem erhöhten Augeninnendruck als Risikofaktor erwähnt. Es gibt auch andere Risikofaktoren, unter anderem Durchblutungsstörungen. Da wird der Sehnerv einfach schlechter durchblutet und das kann natürlich auch zu einer deutlichen Schädigung führen, zum Absterben der Nervenzellen und eben zu diesen Sehfeldausfällen. Und was wir dann jetzt gemacht haben, im letzten Jahr, wir haben da eine Studie veröffentlicht, auch in einem weiteren Modellsystem, wo wir eine Durchblutungsstörung haben, vorliegen haben und wir haben uns gefragt, ob in diesem Modell entsprechend auch die extrazelluläre Matrix verändert vorliegt. Und wir haben also hier wieder den Vergleich gestartet. Wir haben unter anderem Netzhaut, aber auch Sehnerv untersucht, bei normalem, aber auch bei vermindertem Blutfluss. Und auch hier haben wir festgestellt, dass es zu einem deutlich veränderten Proteinmix kommt im schlecht durchbluteten Gewebe. Und hier konnten wir vor allen Dingen Fibronektin, also es ist auch ein extrazelluläres Matrixprotein, identifizieren, was in einem minder durchbluteten Gewebe deutlich verstärkt vorliegt im Vergleich zum normalen Gewebe. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass das Fibronektin vor allem mit Blutgefäßen assoziiert ist. Die Netzhaut selber wird von innen über eine Blutversorgung immer wieder mit Sauerstoff auch angereichert und versorgt. Und diese Blutgefäße, die sind fibronektin-positiv, aber man sieht in dem minder durchbluteten Gewebe plötzlich viel mehr von diesen Gefäßen. Das heißt, wir haben die Vermutung, dass es in diesem minder durchbluteten Gewebe zu einer verstärkten Blutgefäßbildung kommt. Das ist so ein bisschen Da denkt auch jeder, warum ist denn das jetzt? Erst ist es minder durchblutet, jetzt sind da wieder ganz viele Blutgefäße. Das ist ja irgendwie kontrovers. Aber die Blutgefäßbildung in pathologischen Konditionen ist in vielen Krankheitsbildern sehr gut beschrieben. Zum Beispiel auch bei der Makuladegeneration. Es kommt da auch zu sogenannten Neovaskularisierung, sagen wir dazu. Ja. Ja, also das heißt eine Neugefäßbildung, die häufig aber auch krankhaft ist. Ja, die Gefäße sind in der Regel deutlich dünner, die sind der Blutfluss, also beziehungsweise die sind von der Struktur einfach nicht mehr, vom Strukturerhalt nicht mehr genommen, so wie normale Blutgefäße. Und das Blut fließt von diesen Gefäßen in das Gewebe rein. Ja, und zerstört unter anderem dann auch andere Zellen, unter anderem Nervenzellen. Und die Überlegung ist eben, ob dieses Fibronektin quasi als Marker dieser Blutgefäße eben quasi als so eine Art Anzeiger fungieren könnte, um halt ja auch auf pathologische Bedingungen in der Netzhaut hinzuweisen. Ich fasse jetzt einmal zusammen. Also grundsätzlich, was ich in meiner Forschung betreibe, ist Glaukommodelle erstmal zu etablieren, zu untersuchen. Wir haben Modelle für einen erhöhten Augeninnendruck. Wir haben Modelle für Durchblutungsstörungen. In diesen Modellen gemein ist es, dass es zu Schädigungen des Sehnervens kommt, zum Verlust von Nervenzellen. Und eben mein Fokus zielt darauf ab, dass wir auch Veränderungen der sogenannten extrazellulären Matrix in diesen Modellen erstmalig zeigen konnten. Und das ist natürlich grundsätzlich einfach toll. Diese Modelle eignen sich sehr gut, um das Glaukom weiter zu untersuchen, besser zu verstehen. Und langfristig gesehen kann diese Grundlagenforschung uns irgendwann dazu bringen, eben neue Biomarker zu identifizieren, auch im Rahmen der Früherkennung. Ja, es wäre ja toll, wenn man bestimmte Marker hätte, die man zum Beispiel im Kammerwasser untersuchen kann, wo man dann weiß, okay, das ist ein Marker, der korreliert mit der Entstehung eines Glaukoms, aber es ist noch gar kein Glaukom entwickelt oder im Prinzip ein so sehr, sehr frühes Stadium, wo noch keine Sehnerv- oder Netzhautzellschädigung stattgefunden hat. Und das ist eben die Idee, die hinter dieser Grundlagenforschung steckt. Ja, wir arbeiten nicht von der anderen Seite, von der Therapie, sondern wir arbeiten quasi in der Grundlage, verstehen, wie das funktioniert auf molekularem Level, um dann entsprechend diese Früherkennung zu gewährleisten und auch zukünftig eventuell auch neue Therapieansätze zu entwickeln. Einen kurzen Exkurs. Grundlagenforschung, wenn wir da jetzt einmal sind, damit man einfach mal sieht, wie sowas auch ablaufen kann. Wir haben jetzt ganz viele Gewebebilder gesehen. Und ich finde das immer so ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, ach, das ist jetzt so eine Netzhaut und da sind dann verschiedene Marker abgebildet. Ich gebe einen kurzen Exkurs zu einer Grundlagenforschung. Die extrazelluläre Matrix spielt nicht immer nur für Überleben und Sterben von Nervenzellen eine Rolle, sondern auch bei ihrer Kommunikation zwischen Zellen. Und man sieht hier nochmal diese Zellen, die beim Glaukom absterben. Das sind diese Nervenzellen. Und man sieht um diese Nervenzellen herum ganz viele von diesen extrazellulären Matrixmolekülen. Und zwischen diesen Zellen, da sind ja auch noch andere Zellen in der Netzhaut, findet eine rege Kommunikation statt. Das heißt, an bestimmten Strukturen, die wir als Synapsen bezeichnen. Das ist nichts anderes als eine Verbindungsstelle, Kommunikationsstelle zwischen Nervenzellen. Und die sprechen quasi miteinander, indem sie Stoffe austauschen und kommunizieren. Und wir sind daran interessiert zu verstehen, wie diese Synapsen, welche Rolle die EZM in dieser Nervenzellkommunikation spielt. Und man weiß, dass im zentralen Nervensystem die EZM-Proteine wichtig sind bei der Nervenzellkommunikation, aber in der Netzhaut ist das noch komplett unklar. Und das untersuchen wir. Und um das zu verstehen, arbeiten wir wieder mit einem Modell, in dem Fall mit sogenannten Knockout-Mäusen. Und bei diesen Knockout-Mäusen ist es so, dass 4 verschiedene EZM-Proteine fehlen im Vergleich zu den normalen sogenannten wildtypischen Tieren. Grundsätzlich, wenn man sich die anguckt, die sehen erstmal gleich aus. Die verhalten sich auch gleich, die fressen, die trinken, denen geht's gut. Also ne, man sieht erstmal so, erstmal optisch überhaupt keinen Unterschied. Und jetzt haben wir uns die Frage gestellt, ob die visuelle Wahrnehmung von diesen Knockout-Tieren im Vergleich zu den wildtypischen verändert ist. Und was wir gemacht haben, ist ein Versuch. Wir haben hier eine kleine Maus. Und diese Maus sitzt auf dieser Plattform. Und rundherum dreht sich ein Zylinder. Die sitzt da relativ entspannt. Der Schwanz, der hängt hier runter und die ist relativ interessiert. Also die findet das irgendwie ganz spannend, hier diesem Schwarz-Weiß-Muster zu folgen. Und das ist ähnlich wie bei uns, wenn wir Zug fahren. Nur, dass wir die Bewegung mit den Augen machen, das sind sogenannte Sakkaden. Das ist einfach eine Möglichkeit, wie das Auge visuelle Information, Bewegungswahrnehmung verarbeitet. Die Augen müssen im Prinzip immer gewährleisten, dass ein stabiles Bild auf der Netzhaut entsteht. Ja, sonst würde alles wackeln bei uns in der Umgebung. Ja, wir müssen das im Prinzip gewährleisten. Und was wir halt auch bei diesen Mäuschen sehen, die findet das auch ganz spannend hier, die macht immer diese Kopfbewegung. Die folgt immer diesem Schwarz-Weiß-Muster und das zeigt uns, sie ist da interessiert und macht eben, ist relativ erfolgreich, was diese visuelle Bewegungswahrnehmung betrifft. Jetzt haben wir ein Experiment gemacht, wo wir bei diesen normalen, wildtypischen Tieren diese Kopfbewegung gezählt haben. Das wird als sogenannte Sakkade pro Minute gemessen. Das heißt 10 Kopfbewegungen bei diesen wildtypischen Tieren im Durchschnitt. Bei den Quadrupeltieren, bei diesen Knockout, denen die extrazelluläre Matrix-Moleküle fehlen, die können nur noch die Hälfte. Das heißt, man sieht wirklich, die Matrix hat einen deutlichen Einfluss auf die Wahrnehmung visueller Bewegung. Ja? Also das heißt, das ist im Prinzip ein natürlich für uns in der Forschung wichtiger Beweis, dass die Moleküle tatsächlich in der visuellen Bewegungswahrnehmung eine Rolle spielen. Gut, final komme ich zum Ende. Die Danksagung. Ich möchte zum einen Professor Andreas Feisner danken vom Lehrstuhl für Zellmorphologie und molekulare Neurobiologie, der mich die ganzen Jahre sehr unterstützt hat und immer wieder neuen, frischen Input gibt und dem ich da auch einiges verdanke. Und dann möchte ich speziell einmal der Susanne danken, Susanne Wiemann, die macht gerade ihre Doktorarbeit bei uns am Lehrstuhl, die hat auch einige Studien, die ich hier heute vorgestellt habe, mit mir zusammen gemacht. Und Cornelius Müller-Bühl, das ist ebenfalls ein aktueller Doktorand bei uns am Lehrstuhl, der sehr viel zu dieser visuellen Bewegungswahrnehmung innerhalb seiner Masterarbeit schon geforscht hat. Und auch Stefanie Joachim, die Sie vielleicht auch vom letzten Vortrag hier kennen zum Glaukom. Die Steffi Joachim und ich, wir machen sehr, sehr viele Projekte zusammen. Vor allem dieses Durchblutungsstörungsmodell, wo wir letztes Jahr die Arbeit zu erschienen ist. Da arbeiten wir sehr eng zusammen. Und ich möchte vielen anderen noch danken, die natürlich nicht alle zu erwähnen sind. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für das rege Interesse. Thank you.